Deutschlandfunk, Europa heute.
Die Neutralität sollte Finnland und Schweden Schutz vor Angriffen Moskaus garantieren. Jahrzehntelang haben sich die beiden nordischen Staaten darauf verlassen. Gestern hat die finnische Führung die Zeitenwende beschlossen. Finnland will in die NATO, so schnell wie möglich. Und Schweden könnte sich schon in wenigen Tagen anschließen. Verteidigungsminister Peter Hultqvist.
Die finnische Stellungnahme hat auch einen Einfluss hier in Schweden. Wir, Finnland und Schweden, arbeiten seit vielen Jahren in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik eng zusammen.
Der schwedische Verteidigungsminister Peter Hultqvist. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die NATO ganz offensichtlich revitalisiert und attraktiver gemacht. Wird damit die Bündnislosigkeit zum Auslaufmodell in Europa? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem österreichischen Historiker Michael Gehler gesprochen. Er ist Professor an der Uni Hildesheim. Und ich habe ihn zunächst gefragt, was Neutralität konkret bedeutet und was sie politisch leisten kann.
Der Ursprung wortgeschichtlich ist lateinisch. Ne uter heißt so viel wie keiner von beiden, also in der Mitte stehend unparteiisch sein. Rechtlich gesehen bedeutet es, dass der neutrale Staat schon rechtzeitig in Friedenszeiten sozusagen vorwirkend, antizipatorisch alle Vorbereitungen treffen muss, nicht an einem Krieg beteiligt zu sein. Das heißt, keine Teilnahme an einem Krieg, keine Durchfuhr von Waffen von Drittstaaten, geschweige denn selbst Waffenlieferungen vorzunehmen, keine Zugehörigkeit zu einem Militärbündnis. Das heißt auch keine Militärbasen anderer Staaten, anderer Bündnisse auf eigenem Territorium, keine fremden Truppenstationierungen. Im Grunde aber auch wichtig, der neutrale Staat muss souverän sein, um auch verteidigungsfähig zu sein. Was kann Neutralität leisten? Nun, neutrale Staaten können Begegnungsorte sein, können gute Dienste anbieten, sei es im humanitären Bereich, auch im Bereich der friedenserhaltenden Maßnahmen, Peacekeeping, vermitteln, zur Deeskalation, zur Entspannung beizutragen. Das ist im Wesentlichen möglich.
Wenn wir dann jetzt mal auf konkrete neutrale Staaten schauen, wie sind Finnland und Schweden in der Vergangenheit mit diesem neutralen Status gefahren?
Also ich würde sagen, wenn Sie Schweden hernehmen, da galt das Prinzip bündnisfrei im Frieden, neutral im Krieg. Bei Finnland ist ja die Neutralität Ergebnis eines Freundschaftsvertrages mit der ehemaligen Sowjetunion gewesen. Schweden hat seit 1814 keinen Krieg mehr erlebt und Finnland, wie gesagt, hat dann 1948 dieses bilaterale Abkommen geschlossen und ich würde sagen, beide Staaten sind mit dieser Lösung Neutralität / Allianzfreiheit insgesamt gut gefahren. Von westlicher Seite hat man oft gesagt, Finnland sei finnlandisiert, um diesen Status abzuwerten, um Finnland damit auch zu punzieren, um nicht zu sagen zu denunzieren. Die Finnen wollten nie als finnlandisiert bezeichnet werden. Sie haben ihr Eigenleben leben können. Sie haben quasi unbeeinflusst von der Sowjetunion / Russische Föderation existieren können. Die kommunistische Partei war extrem schwach ausgeprägt. Also in Summe würde ich sagen, fuhren sie beide, die Schweden und die Finnen, mit diesem Status relativ gut.
Sie sagen, diese beiden Länder fuhren mit dem Status gut. Wie beurteilen Sie jetzt diesen Stimmungsumschwung weg von der Neutralität in diesen beiden Ländern?
Also das ist eine ganz spannende Frage und die bewegt, glaube ich, alle, die sich mit Sicherheitsfragen, mit Fragen der Neutralität, auch aus der Sicht des Historikers beschäftigen, ob Finnland und Schweden gut beraten sind, jetzt der NATO beizutreten, vermag ich nicht zu beurteilen. Man kann eigentlich Helsinki und Stockholm nur wünschen, dass sie ihre Entscheidung klug abwägen, sie gut durchdenken, auch hinsichtlich der Folgewirkung, auch hinsichtlich der Folgeabschätzung. Meine persönliche Einschätzung ist, wir sind jetzt in einer Lage, einen heißen Regionalkrieg in Europa in einem neuen kalten Krieg zu erleben. Wenn dieser NATO-Beitritt erfolgen sollte, ist zu befürchten, dass sich die Frontlinie zu Russland verlängert. Und ich persönlich bezweifle, ob dieser Schritt, der NATO-Beitritt der Finnen und der Schweden, zur Deeskalation und zur Entspannung beitragen wird. Ich fürchte fast, dass es eine Art Flucht- und Panikaktion ist. Aber noch einmal, man kann Finnland und Schweden das Recht auf Bündniswahl nicht nehmen. Das ist das Recht eines souveränen Staates. Und wir haben auch zu erinnern, es gab ja die Oslo-Staatengruppe der 20er und 30er Jahre. Alle Skandinavier, alle Benelux-Staaten waren damals neutral. Sie haben die Erfahrung gemacht im Zweiten Weltkrieg, dass die nicht geholfen hat. und sie haben sich dann für die NATO entschieden, also die Benelux-Staaten, alle drei. Also es bleibt ambivalent. Ich fürchte eher Eskalation als Deeskalation.
Lassen Sie uns jetzt mal den Norden Europas verlassen. Finnlands Neutralität weist ja eine ähnliche Entstehungsgeschichte auf wie jene in Österreich. Erhöht sich nach der Entscheidung in Helsinki jetzt aus Ihrer Sicht der Druck auf Wien, einen ähnlichen Weg einzuschlagen?
Also ich würde sagen, zeitlich ist es im etwa gleichen Zeitraum geschehen. Die finnische Neutralität ist aber, wie gesagt, durch einen bilateralen Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion zu begründen, wo also vage in der Präambel steht, dass man außerhalb von Großmachtkonflikten sein will. Die österreichische Neutralität ist eine unilaterale Entscheidung gewesen, verankert durch ein Bundesverfassungsgesetz, welches dann auch notifiziert worden ist, also im diplomatischen Notenwechsel der internationalen Staatengemeinschaft kundgetan wurde. Und es ist auch akzeptiert worden. Also die Formen unterscheiden sich. Auf Ihre Frage zu antworten, ich schätze, nein, es gibt schon auch eine Debatte in Österreich, aber man muss wissen, die österreichische Neutralität ist Teil der nationalen Identität. Und es gibt eine klare Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher für diese Option, für diesen außenpolitischen Status. Es bedürfte einer Zweidrittelmehrheit im Nationalrat, um das Neutralitätsgesetz, das ein Verfassungsgesetz ist, abzuschaffen. Das halte ich also für sehr, sehr unwahrscheinlich. Österreich hat auch eine NATO Partnership for Peace, also Partnerschaftsabkommen mit dem Atlantischen Bündnis. Das reicht den meisten Österreichern.
Am Ende vielleicht noch die Frage, die Neutralität ist ja auch eine mögliche politische Perspektive für die Ukraine. Ist das aus Ihrer Sicht vorstellbar, dass die Ukraine mal neutral wird?
Also es hat österreichische Diplomaten gegeben, die im Jahre 2014 Vertreter des ukrainischen Außenministeriums beraten haben in dieser Frage. Man hat ihn dann aber abgeraten, vor allen Dingen von amerikanischer Seite. Es war ja ursprünglich die Neutralität in der Verfassung der Ukraine verankert, bis sie gestrichen und eine NATO-Option inseriert wurde. Und ich würde sagen, ja, tatsächlich war das eine Option. Ein Selenskyj, der vor dem 24. Februar klipp und klar erklärt hätte, eine Politik der Neutralität zu verfolgen, hätte Putin in Verlegenheit bringen können. Hätte möglicherweise den bevorstehenden Einmarsch zeitlich hinauszögern können. Ich sehe die Neutralität derzeit aufgrund der ganzen kriegerischen Entwicklung für äußerst schwierig zu realisieren, weil, ich sage nochmal, sie brauchen einen souveränen Staat, der verteidigungsfähig sein muss. Eine Armee braucht, um neutral, glaubwürdig neutral zu sein. Alles andere wäre eine Neutralisierung. Und wenn Putin die staatliche Integrität, die Nation der Ukraine ablehnt, dann entfällt die Option Neutralität.
Sagt der Historiker Michael Gehler. Er ist Professor an der Uni Hildesheim.